willkommen zur 125. Ausgabe von aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Heute sind wir zu dritt und das heißt, aus dem rheinischen Exil begrüßt mich der Jan. Hallo.
Hallo zusammen.
Und in welchem profanen Ort, Tim, dürfen wir dich heute begrüßen?
Ich bin tatsächlich wieder zurück. Berlin, ich fuhr heute nach Berlin. Also bin ich in Berlin. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Auch von mir, von Lukas. Ich melde mich auch aus dem rheinischen Exil. Und ja, dann freue ich mich, dass wir mal wieder in so einer wenig exotischen Runde zusammen sind, um ja ein paar erfreuliche, aber vor allen Dingen auch ein paar unerfreuliche Dinge zu besprechen.
Ich überlege gerade, was die erfreulichen Dinge sind.
Ja, ich lasse mich überraschen. Ich starte direkt. Nicolas Gavoury war heute das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit wieder auf dem Trainingsplatz zu finden. Und ja, ich glaube, da sind wir uns einig, dass das wirklich eine richtig gute Nachricht ist. Das ist ja wirklich jetzt schon eine richtig lange Zeit, die er ausfällt. Und ja, die weiteren Themen, die wir so zu besprechen haben, gehen vielleicht eher ins Negative, wobei man da auch ja vielleicht geteilter Meinung sein kann, weil ja, was ansonsten irgendwie noch so an aktuellen Themen da ist, ist, dass die Fortuna wohl plant, mit André Hoffmann zu verlängern. Jan, was ist denn deine Meinung dazu?
Es überrascht mich halt nicht. Also wir hatten, glaube ich, auch am Samstag das Gespräch, ne, Hoffmann, Hennings, wie sieht es da aus, bei wem könnte man es eher vorstellen, oder würde man sich auch denken, es gibt jetzt einen Topf Geld, einer von beiden kriegt ihn, wem würde man es geben? Da hatte ich mich ja auch klar für Hoffmann ausgesprochen. Es ist halt so ein bisschen, ne, Spatz in der Hand und Taube auf dem Dachpunkt. Also es gibt durchaus Punkte, wo man sagen kann, ja, es gibt auch Argumente, wo man sagt, jetzt Hoffmann hat auch seine Schwächen, die er ja auch gezeigt hat. Also ist ja auch nicht ganz ohne Kritik an ihm vorbeigegangen, seine Aussagen und dieses Rumore rundherum, was seine Verletzungen angeht, das finde ich auch immer ein bisschen schwierig, weil natürlich auch immer man sagen muss, dass das gerade so Verletzungen natürlich eine sehr persönliche Geschichte sind und da muss halt jeder wissen, wie weit er auch seine Gesundheit langfristig da riskiert, wenn man vielleicht zu früh wieder einsteigt und sich nicht wohl damit fühlt. Aber es ist einer der Innenverteidiger-Leistungsträger der letzten Jahre. Es wäre halt irgendwie auch interessant gewesen, wenn man das nicht gemacht hätte, weil man ihn hätte ersetzen müssen auf dem Level. Und ob das so gut gegangen wäre, ja, unabhängig von der Selbsteinschätzung der Akteure bei der Fortuna, die da vielleicht der Meinung sind, dass sie da jemanden finden würden, weiß ich nämlich auch nicht. Also ich hoffe, man hat ihn nicht komplett mit Geld zugeschmissen, sondern es ist alles im Rahmen dessen geblieben, was vertretbar ist betriebswirtschaftlich. Aber dass er jetzt noch weiterhin bei der Fortuna ist, finde ich halt absolut in Ordnung und man will auch keinen Stab über ihn brechen, sondern er hat immer seine Leistung gebracht mit ein paar Abstrichen, aber die hat jeder bei der Fortuna. Ja, es gibt da keinen einzigen Spieler in der jüngeren Vergangenheit, bei dem ich das anders benennen würde. Und deswegen ist es für mich vollkommen okay.
Tim, ich weiß nicht, was du darüber denkst. Mein Eindruck ist gerade eher, dass man jetzt sehr auf die letzten paar Spiele in 2023 schaut, also was man natürlich auch nicht außer Acht lassen sollte. Aber die anderthalb Jahre davor, würde ich sagen, waren jetzt nicht die besten von André Hoffmann im Trikot der Fortuna.
Also ich würde erstmal sagen, das Einzige, was wir, glaube ich, wissen, ist, dass man mit ihm verlängern will. Das hörte sich jetzt gerade schon so an, als würde man da auf jeden Fall zueinander finden. Das ist ja noch.
Stimmt, ja.
Und dann ist das für mich auch so ein Fingerzeig darauf, wie man den gesamten Kader nächste Saison sieht. Man darf ja nicht vergessen, dass ein Jamil Siebert zurückkommt. Die Frage ist, was heißt das jetzt für Christoph Klara, wenn da ganz viele Innenverteidiger sind, geht man davon aus, dass er beim Ligaverbleib in Liga 2 den Verein verlässt. Also da sind sehr viele Fragezeichen. Und ich sag mal, insofern, wenn noch ein weiterer Innenverteidiger nach dieser Saison möglicherweise mit Clara gehen würde, dann finde ich es auf jeden Fall auch im Sinne der Kontinuität, man wird schon sehr viele neue Spieler einbauen müssen, gut mit dem Kapitän, ist ja zumindest auch mal der Kapitän, zu verlängern und zu hoffen, dass er eine konstante Zweitligasaison nächstes Jahr hinlegt.
Ja, ich bin da, wie gesagt, so ein bisschen zwiegespalten. Also ich glaube, ich könnte extrem gut damit leben, wenn man zum Beispiel um ein Jahr verlängern würde, was ich aber kaum glaube, dass das überhaupt irgendwie auf dem Tisch liegt. Oder wenn man vielleicht auch zu verringerten Bezügen verlängern würde, wo ich auch nicht glaube, dass das eine Möglichkeit ist. Und deswegen wird man halt irgendwie eher zu höheren Bezügen ein bisschen länger verlängern und wird sich dann damit halt wieder ein bisschen was von seiner Flexibilität halt nehmen. Und auch André Hoffmann steht für mich so ein bisschen exemplarisch für diese große Gruppe von Spielern, die sehr viel Geld verdient, aber letztendlich irgendwie nicht so die letzte Gier zeigt. Und also zumindest nehme ich das so wahr. Und letztendlich irgendwie auch nicht so die Leistung bringt. Ne? Zusammen mit Gavuri, Ginczek, Klaus, Peterson. Ich habe bestimmt noch irgendjemanden vergessen. Also das sind einfach sehr viele Spieler, wo auch zum Moment des Vertragsabschlusses mehr oder weniger das Best-Case-Szenario war, dass die Leistung gehalten wird und dass sich ein Spieler nicht nochmal verbessert. Und davon hat die Fortuna einfach zu viele. Auf der anderen Seite, ja, man wird wahrscheinlich im Sommer relativ viel verändern wollen. Mit der Verlängerung von Hoffmann ist dann auch wieder die Frage, wie viel man überhaupt verändern wird können. Aber trotzdem wird man das wollen. Und da ist es auch nicht so schlecht, wenn halt ja der Kapitän an Bord bleibt und schon jemand, auf den man sich meistens eben auch wirklich verlassen kann.
Genau.
Und die hungrigen Spieler, die muss man sich im Sommer dann holen.
Naja, ich glaube, das ist ja auch ein Thema, das wir nochmal auch so ein bisschen in die nächste Woche schieben können oder werden wollen, wo wir vielleicht nochmal eingehender auf solche Kaderentwicklungsfragen und was wir dazu denken, eingehen werden. So in der ersten Folge nach der Saison quasi nächste Woche. Denn das letzte Saisonspiel, das Nennenswerte, ist ja nun gespielt worden am vergangenen Samstag gegen Heidenheim. Aber ich denke halt schon, dass Lou da einen Punkt hat. An Hoffmann könnte man diverse Debatten aufmachen. Er bietet sich dafür ganz gut an. wir haben das jetzt so mal in allen Punkten angerissen vielleicht. Ich sehe ihn, glaube ich, nicht ganz so negativ. Es ist halt auch eine Frage, die man schlecht beantworten kann, wie er da im Gehaltsgefüge steht und was überhaupt für finanzielle Möglichkeiten der Verein im Sommer hat, wenn einige Hochverdiener vielleicht auch runtergehen von der Gehaltsliste, man andererseits aber halt auch weniger Einkommen hat durch TV-Gelder, Verteidigung und so weiter und so fort. Also das sind natürlich alles Dinge, die noch so im Argen liegen. Ich finde es nicht schlimm, wenn er die nächste Saison noch dabei ist. Das ist hart gesagt quasi. Man sollte ja eigentlich vielleicht euphorischer sein, dass der Kapitän der Mannschaft, ein Innenverteidiger, der auch eine wichtige Position innehat, wahrscheinlich eventuell bleiben wird. Dass das nicht so ist, ist sicherlich auch vielsagend. Und da hat André Hoffmann auch einen kleinen Anteil dran. Ja. Vielleicht nicht nur.
Ja, vielleicht ist es allgemein genau, wie du so. Sagst, ja. Genau, wie du sagst, alles Weitere dazu vielleicht wirklich dann irgendwie nächste Woche, wo wir eben uns ein bisschen, wo wir eben schon mal ein bisschen in die Zukunft schauen wollen. Die Länderspielpause bietet da ja auch ganz guten Anlass für. Und der eigentliche Anlass, dass wir jetzt schon beginnen, uns stärker mit dem Sommer 2023 und der Saison 23/24 zu beschäftigen zu wollen, ist eben der, dass es seit letztem Samstag dann spätestens nicht mehr danach aussieht, als ob die Fortuna in dieser Saison noch großartig was erreichen könnte. Und das liegt eben daran, dass die Fortuna das Spitzenspiel am Samstagabend gegen Heidenheim nicht gewinnen konnte. Der Abstand damit bei denselben 8 Punkten geblieben ist, bei denen er vorher war und die Heidenheimer uneinholbar scheinen. Ja, ich weiß nicht, bevor wir in das Spiel wirklich selber reingehen, vielleicht noch ein, zwei Worte zum Trikot, in dem die Fortuna gespielt hat. Die Fortuna hat anlässlich zum 111. Geburtstag von Paul Janes ein Sondertrikot auf den Markt gebracht. Wie ist denn da die Meinung von euch dazu, Tim? Ich weiß nicht, wie hat es dir denn gefallen? Hast du es dir schon besorgt?
Nein. Ich weiß nicht. Ich find's immer schwierig, so zu sagen, woran es liegt. Oft ist ja einfach ein Eindruck und mir gefällt dieses Trikot halt nicht so sehr, obwohl ich eigentlich auf schlichte Trikots stehe. Ich kann jetzt nicht genau beschreiben, welche Details mir nicht gefallen. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich nicht auf dem Schirm hatte, dass dieser 111. Geburtstag vor der Tür stand. Und als dann dieses Sondertrikot präsentiert wurde, leuchtet ja ein, dass man das vielleicht zu so einem 111. Geburtstag macht, habe ich mich gefragt, und das ist eigentlich auch eine ganz interessante Sache, dass sich diese Frage direkt einstellt. Wenn jetzt nicht der 111. Geburtstag von Paul Janes gewesen wäre, welches Sondertrikot hätten wir denn dann diese Saison noch bekommen? Also, dass man eigentlich schon darauf gefasst ist, dass irgendwann noch ein 4. Trikot auf den Markt geworfen wird. Und da sind wir dann relativ schnell, wenn man auf die Seite guckt, beim Preis, der ja mit 95 Euro auch ziemlich...
85, oder?
Nee, 95 Euro, das ist ja das Krasse. Ziemlich happig ist.
Hat doch eben gerade noch geguckt. Ja. Ja, 10 Euro ist trotzdem teuer, ne?
Ja.
Also ich finde das Trikot ja irgendwie total interessant, weil es ja anscheinend eigentlich ja nur, so wie ich das gesehen habe, eine Art Replikat ist es eines der Originaltrikots, die Janes ja getragen hat. Und das finde ich irgendwie so spannend. Ich hab keine Ahnung von Designgeschichte und so weiter und so fort. Aber ich fand es halt spannend, dass dieses Trikot einem auf eine Art und Weise irgendwie vertraut war, dass man denkt, ach, das würde man in bestimmten Bereichen vielleicht heute auch so designen oder ähnlich. Oder dass man wieder so eine Art Rückgriff auf so Schlichtheit hat und so sehr klare Formen, dieses F, das ist ja nicht irgendwie wie das eigentliche Vereinslogo irgendwie verschnörkelt und da muss man vielleicht auch Details suchen, sondern es ist einfach nur dieses F in diesem roten Kreis. Das fand ich ganz spannend, ohne wirklich das jetzt mit irgendwelchen Fachbegriffen oder vielleicht auch richtigen Anspielungen an Designgeschichte unterfüttern zu können. Aber das hat mir irgendwie gefallen. Und das, also ich fand das ganz, ganz nett anzuschauen, das Trikot an sich. Ob diese ganze Sondertrikot-Thematik, die haben wir ja schon die letzten Jahre immer wieder thematisiert. Du sagst es, Tim, man kriegt jedes Jahr ein neues Sondertrikot. Und da geht es halt darum, naja, ist das an sich überhaupt eine sinnvolle Sache? Es tut halt diesem 111. Geburtstag und der Ehrung Janes natürlich jetzt irgendwie nicht ein Gefallen, dass es quasi ein Sondertrikot im Sinne von vielen ist. Und darauf hast du, Tim, ja auch angesprochen. Irgendeins musste man halt ausgraben, so nach dem Motto, ja, so könnte man ja gemein sagen. Irgendein Thema musste man sich gerade raussuchen, um dann wieder ein 4. Trikot auf den Markt zu bringen. Und da hat sich der 111. Geburtstag vielleicht angeboten. Das ist sicherlich die vielleicht auch ein bisschen unterstellende Vorwurf oder so, aber so ganz kann man sich dem ja nicht entziehen, weil es eben diese Sondertrikots ja jedes Jahr gibt.
Und ist es dieses Mal nicht nur ein Sondertrikot geworden, sondern es ist eine ganze Sonderkollektion geworden. wobei das Trikot natürlich im Mittelpunkt steht. Und es ist mit 95 Euro, ich habe es nochmal nachgeguckt, ja auch wahrlich kein Schnapper.
So habe ich hier 85.
Ich weiß nicht.
Kriege ich also Mitgliederrabatt?
Vielleicht.
Ja, das kann sein. Ja, und der Vorwurf kam dann ja auch relativ schnell, dass das eventuell eben nicht nur eine Ehrung ist, sondern auch ganz profane Gründe daran hängen können, der Kapitalisierung. Denn im Internet tauchte eben dann vom Fortuna Brötchen hervorgebracht auf Twitter ein Foto des Grabes auf an eben dem 111. Geburtstag von Paul Janes, das relativ leer war und wo eben kein Blumenstrauß oder Kranz oder irgendetwas dieses Grab geschmückt hätte, auch nicht von der Fortuna. Und da hat er, glaube ich, einen ziemlich guten Punkt, der Mensch, der dieses Foto gemacht hat und dahinter steckt. Und damit legt er ja auch so ein bisschen diesen Vorwurf auch offen. Ja, also wie ehrlich ist diese Ehrung, wie tief aus dem Herzen des Vereins kommt diese Ehrung oder wie nah an der wirtschaftlichen Abteilung des Vereins ist diese Ehrung. Ja, das spielt damit sicherlich auch rein. Und da hat die Fortuna sicherlich unglücklich ausgesehen.
Ja. Auch nur in einem Halbsatz am Ende einer Richtigstellung sich dafür entschuldigt, dass sie das versäumt haben, dort Blumen niederzulegen, nachdem sie in mehreren Sätzen ihre eigene Rühmung dieser Persönlichkeit in der Woche vorher nochmal herausgestellt haben. Es wirkt alles ein bisschen unglücklich. Ich bin mir ziemlich sicher, und das war mein Take dazu, ohne den 111. Geburtstag hätten wir vielleicht ein Blackout-Fortuna-Trikot oder, das ist ja momentan en vogue, mit Sicherheit noch präsentiert bekommen dieses Jahr. Und ja,
ich gebe halt beiden Seiten recht. Also ich, unabhängig von diesem Trikot, ist mir natürlich Paul Janes in den Zahlen, die er für die Fortuna nochmal aufs Brett gelegt hat, sein Bild, ja, sein Name und alles Mögliche ist mir natürlich in der Woche wirklich auch von der Fortuna nochmal deutlicher vor Augen geführt worden. Ja, ja. Das muss man schon sagen. Also seine Leistung für diesen Verein und die Geschichte, die enge Beziehung, die er zu dem Verein hatte, die ist mir nochmal, also man wusste das natürlich schon irgendwie ein bisschen, aber einige Details wusste ich auch nicht. Ja, und das war ist schon ein Resultat dieser Woche verbunden mit diesem Trikot. Aber gleichzeitig ist der Vorwurf der Kapitalisierung dieser Erinnerung an einen der großen Fortunen der Geschichte eben ja auch nicht von der Hand zu weisen. Es ist eben, wie du sagst, eben die Kollektion, die dahinter steckt, das teure Trikot und so weiter und so fort. Und also beide haben da sicherlich ein Argument. Ja, und es wäre geschickter von der Fortuna gewesen, wenn man da keine offene Flanke präsentiert hätte, wie sie es eben nun mal getan hat.
Ja, wie in so vielen Bereichen treffen da halt irgendwie der traditionelle und der moderne Fußball irgendwie aufeinander. Und man fühlt sich einfach unwohl. Und es ist einfach super schwer, beiden halt Genüge zu tun, weil, es geht halt irgendwie nicht anders, außer an der einen kleinen Ecke hier und der anderen kleinen Ecke da halt irgendwie noch ein bisschen Geld rauszupressen. Das ist halt eben so. Das müssen wir alle bis zu einem gewissen Grad ja irgendwie auch akzeptieren. Und akzeptieren ist ja sowieso schon lange. Also ob das jetzt irgendwie die ganze Werbung im Stadion oder auf der Brust der Fortuna ist oder was auch immer. Aber es gibt eben auch immer wieder Sachen, die man vielleicht irgendwie auch nicht mittragen muss und nicht mittragen wird. Da steht ja besonders auch die Fortuna als weiterhin eingetragener Verein noch immer noch besonders für. Aber ich glaube, auf diesem Spannungsfeld wird man sich halt einfach immer bewegen.
Genauso wie auf dem Spannungsfeld sportlicher Leistungen, auf dem die Fortuna sich regelmäßig nicht nur in die eine Richtung bewegt, sondern auch in die andere.
Ja, ich weiß nicht, ich hätte da jetzt direkt vielleicht den Vorschlag, ob man aber nicht die Sondertrikots in den Bereich der Dinge schiebt, die wir eben nicht mehr bereit sind zu akzeptieren. Gar nicht unbedingt, weil das jetzt eine so unglaublich skandalöse Sache ist, sondern weil die Fortuna ja einfach historisch unerfolgreich ist, wenn sie diese Trikots anhat. Also sind ja wirklich immer grauenvolle Leistungen und Ergebnisse, die da am Ende bei rauskommen. Wobei gut, Leistung ist dann wieder beim 1:1 gegen Heidenheim ein anderes Thema, weil eigentlich war das ja, glaube ich, ein ganz ordentlicher Auftritt. Also sage zumindest ich jetzt, bevor wir das besprechen und ja, wir können ja dann am Ende der Besprechung mal schauen, ob wir da alle auch einer Meinung sind. Ich glaube, Tim, du hast das Spiel nicht gesehen, richtig?
Ja, leider war ich an dem Tag wirklich unabkömmlich, sodass ich nur einen Zusammenschnitt gesehen habe, der ja auch immer das Ganze ein bisschen verzerren kann. Von daher, die Sachen, die mich interessieren, werde ich zwischendrin immer mal fragen. Ich bin jetzt erstmal ganz eurer Meinung, wenn ich den Zusammenschnitt sehe, sieht das erstmal nach einem ordentlichen Spiel aus, was man auch gewinnen kann.
Ja, und ich glaube, darin liegt ja der Hund begraben. Das kann. Ja. dass man da irgendwie das und vielleicht auch eben genau die Diskussion, wir kehren jetzt eigentlich nur noch auf, ja, also wir nehmen hier am Dienstagabend auf, die viel Diskussion ist ja schon gelaufen am Sonntag, am Montag in den Medien, in den sozialen Medien und so, da ist sicherlich auch schon viel gesagt worden und man hat gemerkt, unsere Haltung von wegen, na, das war halt eventuell oder relativ sicher das letzte bedeutsame Spiel in der Saison, ist sicherlich auch ein mehrheitsfähig im Großen und Ganzen und sicherlich auch im Verein nicht zu sehen. Und das Ergebnis lässt, glaube ich, auch viel den Blick auf das Spiel mitwandern. Ja, also wenn Autana kaum jetzt mal den ganz großen Sprung zu machen in der 85., 86. Minute das Ding macht und die Fortuna 2:1 gewinnt, dann wird eventuell auch in einigen Punkten anders über das Spiel gesprochen und wir müssen es vielleicht jetzt schaffen, in diesem Spiel auch unabhängig, ob jetzt Tanaka den Ball trifft oder nicht trifft, gerecht zu werden. Ja, ob uns das gelingt, man weiß es nicht. Das ist vielleicht auch nicht für uns, nicht an uns, das zu entscheiden.
Ja, die Frage war, wie würde Daniel Thun seine Mannschaft einstellen? Wie würde er sie aufs Feld schicken in diesem, in diesem Do-or-Die-Spiel? Eigentlich ohne große Überraschung würde ich sagen, wählte das System, wählte auch das Personal, mit dem man mehr oder weniger rechnen konnte. Jan, hast du eher ein 4-4-2 mit Raute oder eher so ein 4-2-2-2 gesehen? Weil ich finde, ich war mir da jeweils, also zumindest bis zum Wechsel von Ginczek für Appelkamp Ende der ersten Halbzeit oftmals nicht so sicher.
Ja, ich glaube, ich finde es ein bisschen müßig sogar, das definieren zu wollen. Ich finde, die entscheidende Frage ist ja, was machen Henriksen zu Sobotka? Und da ist es natürlich auch sehr spielabhängig, dass halt Henriks jetzt der offensivere Part war von den beiden und vielleicht nicht auf einer eben Linie die beiden da aufgestellt waren in der eigenen Ballbesitzsituation, Baumschutzsituation und so weiter, ist jetzt nicht überraschend. Aber in der Defensive sah das natürlich wieder ganz anders aus, ja. Also da staffelte sich ein bisschen anders und da war Henriks eher auf Sobotkas Höhe. Deshalb wichtig ist, glaube ich, zu sagen, dass Henriksen und Sobotka die Zentrale gebildet haben und dann Appelkamp und Klaus erstmal die Außen stellen sollten, ehe dann ja relativ früh im Hinblick auf die 90 Minuten dann Appelkamp runter musste nach einer Verletzung und Ioa dann links die linke Seite beackert hat. Aber deswegen würdest du sagen, dass das Was sagt dir das denn? Würde dir das sagen, wenn du das in die eine oder andere Richtung beantwortest, die Frage, die du selber stellst?
Also ich glaube, das Wichtige ist ja in dem Fall vor allem irgendwie die Rolle von Jurrit Hendricks. Und ich fand auch, dass er das relativ gut gemacht hat. Also ich glaube, sogar am Ende des Spiels würde ich sagen, vor allem in der ersten Halbzeit, aber auch insgesamt, das war mit Sicherheit eines seiner besten Spiele, die er für die Fortuna gemacht hat. Und in dem Spiel hatte ich das Gefühl, das ist eigentlich genau der Jurrit Hendricks, der hier mit viel Vorschusslorbeeren halt irgendwie hergekommen ist. Und es war mit Sicherheit auch unglaublich wichtig, dass er halt den Heidenheimern da bei diesen vielen, eigentlich auch immer fairen, aber schon auch am Rande zu Unfairness geführten Duellen im Mittelfeld oder bei überhaupt irgendwie diesen ganzen Zweikämpfen, Luftzweikämpfen und so weiter, dass da halt jemand war, der sich da wirklich behaupten konnte und der das halt nicht alles auf Marcel Sobotka abgeladen hat, sondern Marcel Sobotka konnte sich vor allen Dingen damit beschäftigen, was er halt am besten tut, nämlich dass es irgendwelche Räume zulaufen.
Ja, aber das sagt ja zum Beispiel, dass man, wenn man Hendricks jetzt ein Kürzel seiner Position geben wollen würde für dieses Spiel, wäre das ja nicht OM, sondern ZM. Also nicht offensiver Mittelfeldspieler, Zehner, sondern halt zentraler Mittelfeldspieler, wo man sagen kann, ja, da kann er in die eine oder andere Richtung ein bisschen was machen, aber deshalb ist halt dieses 4-4-2 mit Raute wahrscheinlich nicht, wird dem nicht gerecht, auch wenn die mal hintereinander gestaffelt waren vielleicht, Sobotka und Hendricks, aber eigentlich ist das ja nicht seine Funktion gewesen.
Würde ich dir total zustimmen. Ich finde eigentlich auch, dass das mittlerweile, also so ein 4-4-2, wie das halt früher Bremen immer gespielt hat, wo dann halt der Offensive irgendwie ein Diego oder ein Miku war. Ich hoffe, die jüngeren Zuschauer, Zuhörer und Zuhörerinnen, die hier zuhören, wissen, wer diese Leute sind. Sowas sieht man ja heutzutage eigentlich kaum noch. Aber auch wenn man jetzt bei anderen Mannschaften von Raute spricht, ist das, glaube ich, meistens irgendwie auf der, in Anführungsstrichen, Zehnerposition eher jemand, der jetzt auch nicht wirklich höher spielt als die beiden Außenspieler. Finde ich, wie gesagt, irgendwie immer wieder schwer zu bewerten. Und es gab eben auch viele Situationen, auch wenn ich, glaube ich, eher eben zu dieser Raute oder dann von mir, das könnte man es dann auch 4-1-3-2 nennen, wenn wir das halt vielleicht ein bisschen häufiger gesehen haben. Aber es gab, wie gesagt, auch immer wieder die Situationen, wo dann die beiden Mittelfeldspieler, die äußeren Flügelspieler halt irgendwie höher waren. Ja, aber wie du eben auch schon sagst, am Ende ist das halt irgendwie gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist, mit welchem Konzept man halt irgendwie ins Spiel gegangen ist. Und da fand ich sehr bemerkenswert, dass halt beide Teams ja auf jeden Fall mit relativ offenem Visier ins Spiel gegangen sind, während man versucht hat, natürlich auch komplett die Fehler zu vermeiden. Aber beide Mannschaften haben ja erstmal eigentlich bis zum 1-0 der Heidenheimer, also die ersten 20 Minuten, komplett am 16er des Gegners attackiert.
Ja, und gerade bei Heidenheim war das ja sehr offensichtlich. Also das war, die haben die Fortuna schon gut beschäftigt, haben sehr hoch angegriffen. Ist einem das so aufgefallen? Es lag vielleicht auch daran, hinter welchem Tor man zu dem Zeitpunkt stand, dass einem die Heidenheimer quasi auch auf der Zuschauertribüne quasi schon zugewunken haben. Aber das war so ein bisschen das. Die Fortuna hat in dieser Phase bis zu dem ersten Kleindienstschuss in der 20. auf den dann quasi das Kleindiensttor wenige Momente später fällt, eben die Fehler nicht gemacht, ja, die Heidenheimer provozieren wollten durch ihr hohes Anlaufen. Und das ist, glaube ich, das Spiel, das du gegen, das, was wegen Heidenheim da oben steht. Ja, das ist eine Mannschaft, die Fehler des Gegners gnadenlos ausnützt. Und solange du diese Fehler nicht machst, siehst du, das ist ein bisschen, so ein Satz, der irgendwie sich selber klar quasi ja natürlich belegt, ja. Aber solange du die Fehler nicht machst, siehst du gegen Heidenheim eigentlich gut aus als Fortuna Düsseldorf, ja. Und dann, die ersten 20 Minuten dachte man, hier wird auf Augenhöhe gespielt, ja, super, wie man Heidenheim quasi überhaupt nicht ins Spiel kommen lässt. Die hatten ja keine Abschlüsse, sind Dritter in der Tabelle, sind sie vielleicht auch so ein bisschen die Mannschaft der Stunde, ja, da die die Darmstädter und die Hamburger ja so ein bisschen straucheln gerade, könnte man denken, naja, das sah ja irgendwie auch gut aus, die Fortuna macht die Fehler nicht und mit Geduld und Spucke kriegt man vielleicht auch mal die Situation hin um vorne was zu bewegen. Das hat lange nicht geklappt, muss man sagen. Also man hat schon auch hinten raus spielen können in Momenten, aber dann ist halt wenig dabei rumgekommen. Es sei denn, Jorrit Henricks ist ein Seitenwechsel gelungen. Und da war die eigene linke Seite dann, auf der eben sich Karbovnik bewegte und auch Ioa, obwohl er zu diesem Zeitpunkt ja noch quasi Stürmer vorne drin war, immer wieder Räume belegen konnten auf der linken Seite, wenn so ein Seitenwechsel kam, wo es mal gefährlich hätte werden können. Ja, das war auffällig, dass da über was gehen könnte, auch wenn man sagen muss, in den ersten 20 Minuten hat man sich so ein bisschen neutralisiert. Außer eben bei Standards.
Wie ja auch eben fast das ganze Spiel. Also es gab ja eigentlich ganz wenige Phasen, wo mal eine Mannschaft klar überlegen war. Ja, aber nachdem die Fortuna eben in den ersten 20 Minuten zumindest so eine leichte Überlegenheit hatte, wobei ich fand, was die Heidenheimer sehr gut gemacht haben in dieser Zeit, war, dass sie eigentlich im Mittelfeld die ganzen Duelle gewonnen haben.
Bis dahin ging es halt, ne? Und dann war es halt vorbei.
Ja, genau. So, das haben die schon sehr gut gemacht. Und da konnte man auch ein bisschen sehen, dass ja die Fortuna vielleicht ein kleines, einfach insgesamt ein paar Zentimeter kleiner war. Als die Mannschaft der Heidenheimer. Aber natürlich ist das einfach auch deren absolutes Brot- und Butterspiel. Ne? Irgendwie überall ganz, ganz eng am Mann zu sein. Dass da halt jeder bis auf den letzten, bis ins letzte Gramm halt absolut topfit ist, weil man ja, glaube ich, ansonsten überhaupt gar nicht die Chance hat, irgendwelche Spielminuten zu sehen. Also ich glaube, wenn du halt mal bei Heidenheim irgendwie vom Platz kommst nach 90 Minuten und unter 11 Kilometern irgendwie gelaufen bist, dann hast du bist du wahrscheinlich irgendwie erstmal 2 Wochen aus dem Kader genommen. Und, das haben die Heidenheimer wirklich, wirklich gut gemacht, aber konnten dadurch eben trotzdem auch überhaupt gar kein Übergewicht erzeugen. Also die Fortuna fand ich wirklich die etwas stärkere, die etwas aktivere Mannschaft in den ersten 20 Minuten. Und genau wie du es dann ansprichst, Jan, nach 20 Minuten gibt es dann so das erste kleine Schüsschen von Tim Kleindienst, als die Heidenheimer mal ein bisschen nach vorne kommen. Da wurde an einigen Stellen um uns herum auf der Tribüne auch gewitzelt, so, ist ja das erste Schüsschen, was da von denen kommt. Und während wir noch am Schmunzeln waren, liegt der Ball dann eigentlich schon hinter Florian Kastenmeier im Tor, weil direkt im nächsten Angriff die Heidenheimer dann eben einen der wenigen Fehler, den die Fortuna macht, eiskalt eben ausnutzen. Sie schaffen es, Florian Pick, den rechten Flügelspieler, ins 1-1 gegen Michal Karbovnik zu bringen. Man sieht, dass Karbovnik halt immer mal wieder seine Schwächen hat in der Verteidigung, da auf seiner Position. Er schafft es nicht, diese Flanke zu verhindern. Die kommt auf den zweiten Pfosten und ja, da steht natürlich Tim Kleindienst. Ein Köpfchen aus allerkürzester Distanz über die Linie. Ich glaube, Frank Schmidt hat dann irgendwie auch hinterher gesagt, dass man genau das vorhatte, also dass man sich angeschaut hat, dass Florian Kastenmeier große Probleme damit hat, wenn aus dieser Position Flanken auf den zweiten Pfosten kommen, also quasi so leicht über ihn drüber, dass er da Probleme mit der Positionierung hat. Und ja, das überrascht einen auch eigentlich nicht so sehr, ne? Weil das ist ja eigentlich so ein Ball, der zumindest eine relativ ähnliche Flugkurve hat wie so eine Ecke.
Ja, ist immer schlecht. Ja, ich würde jetzt aber Michal Karbovnik, also im Spiel selber mit Fahnen vor einem war ich da durchaus auch kritischer mit ihm. In der Wiederholung, der Ball kommt ja dann, glaube ich, sogar von Appelkamp, der dann da quasi steil perfekt in den Lauf von Pick gespielt wird. Es ist auch nicht so einfach zu verteidigen, also auch für einen sehr starken, defensiv starken linken Außenverteidiger ist das, glaube ich, schon eine Herausforderung, da gegen den Spieler, der in der Dynamik ist, noch was rauszuholen. Das ist halt schon echt ungünstig gelaufen. Vorher hat der Fehler schon mit dem Ballverlust und so. Und dann ist halt Tim Kleindienst, der hat die meisten Zweikämpfe gewonnen in diesem Spiel, ne? Also quantitativ. Das ist schon ziemlich krass. Als Stürmer hat 9 Kopfballduelle da für sich entschieden und so weiter und so fort. Also 24.
Das macht er halt jede Woche, ne? Ja, so, der ist halt der Spieler mit den meisten gewonnenen Kopfballduellen in der ganzen Liga. Ja. Ich weiß nicht, wo er bei gewonnenen Zweikämpfen steht, aber da ist er bestimmt auch relativ weit oben und er ist halt eben auch der Spieler, der am meisten fault.
Ja, ich glaube, es sind 9. Halt, ja. Ja, aber das ist schon. Es war halt in dieser Abfolge scheiße. Ne? Man hatte wirklich dieses Schmunzeln auf den Lippen, weil man dachte, naja, jetzt haben sie hier mal schießen dürfen und zack, boom. Und das ist halt, ich glaube, genau so spielt ja Heidenheim. Ja? Also die wollten bis zu dem Zeitpunkt vielleicht gar nicht im Spiel sein oder es hat ihnen überhaupt nichts mit ihnen gemacht, dass sie nicht so stark im Spiel waren, wobei ja eben, was das heißt, das eigentlich im Spiel zu sein, ne? Dass sie vielleicht weniger Ballbesitz hatten und so weiter und so fort, dass man bei der Fortuna mehr Akzente sah. Ich glaube, das hat die überhaupt null beunruhigt, sondern die haben sich gedacht, ja, wir brauchen halt das eine Ding und dann steht es 1-0. So war's.
Aber nochmal zur Entstehung des Tors. Also klar, die Stärken, die ihr angesprochen habt von Tim Kleindienst in aller Ehren, aber wenn man dieses Tor als Kopfballduell, als gewonnenes Kopfballduell abstempelt, dann kriegt man ja auch einen falschen Eindruck, weil das ist ja auch, wie er sich da wegschleicht und sein Stellungsspiel ist ja mit Schlüssel auch zu dem Tor. Also Zimmermann ist ja gar nicht da dran. Ja. Also das ist ja kaum Zweikampf.
Ja genau, wir haben da vielleicht 2 Ebenen miteinander vermengt. Also einmal das Tor und dann das generelle Lob für sein Spiel über die 90 Minuten hinweg. Das stimmt, ja. Weil Da gehörte noch mehr dazu, als nur ein guter Kopfballspieler zu sein bei dem Tor, sondern auch ein gewisses Timing und eine Positionierung,
ja.
Die aber anscheinend die Heidenheimer sich ja vorher überlegt hatten.
Ja, sehr interessant finde ich das.
Und ähnlich übrigens wie quasi vor dem 1-0 der Heidenheimer, wo dann quasi im kleinen Kreise quasi vor dem 1-0 der Heidenheimer dann den einen Schuss quasi weggetan wurde, sagte ich, glaube ich, Sekunden bevor das 1-1 der Düsseldorfer fiel zu Lus Vater, ich habe keine Ahnung, wie die Fortuna hier ein Tor schießen will. Und wenige Minuten, also wirklich direkt die nächste Szene der Fortuna war dann halt das 1-1. So viel Expertise auf der Tribüne ist immer hier wichtig, auch für Heimspiele.
Deswegen machen wir ja einen Podcast. Ja, das kam zum Glück wirklich auch zur allerbesten Zeit, nämlich wirklich nur ein paar Minuten später. Die Fortuna ließ sich da ehrlich gesagt gar nicht so richtig beirren von diesem Tor. Das haben wir auch durchaus schon anders gesehen in der Vergangenheit, sondern blieb einfach dran. Klaus setzt sich da relativ gut auf der rechten Seite durch, gegen 3 Heidenheimer eigentlich insgesamt, behauptet er da irgendwie den Ball, macht das richtig stark, sorgt dann dafür, dass es dann wieder zu einem Seitenwechsel kommen kann.
Über Schinter, ja.
Genau, der dann letztendlich Michael Karbownik in ein 1 gegen 1 Duell halt bekommt, auch eigentlich genau das, was die Fortuna haben will. Michael Karbownik am linken Strafraumeck gegen den Rechtsverteidiger der Heidenheimer. Da sehen die meisten Verteidiger in der Liga nicht wirklich gut aus. Karbownik schafft es halt wirklich mit seiner ganz eigenen Art, sich da durchzusetzen. Schafft es zur Grundlinie, legt den Ball zurück und da steht Emma Ior und ballert den Ball unter die Latte und zeigt einmal mehr, dass er einfach im Augenblick absolut unverzichtbar ist. Ganz egal, ob im linken Mittelfeld, ob als Stürmer, ob als Linksverteidiger, denn man könnte im Augenblick ja einfach eigentlich nicht genug von diesem Spieler haben. Also generell auch wieder mit einer guten Leistung, aber macht das eben auch wieder sehr stark.
Ja, ich glaube, auf ihn können wir auch in der zweiten Halbzeit nochmal zu sprechen kommen, was er da macht, aber absolut. Und also, dass das Tor fällt, war für mich in dem Moment, ich habe es jetzt auch schon angedeutet, halt nicht klar. Ja, das hatte sich für mich persönlich nicht angedeutet, weil klar, die Fortuna hat sich nicht beirren lassen, es lief schon irgendwie weiter das Spiel, aber wie wir auch schon vorher gesagt hatten, außer den Standardsituationen, die ja auch zu wichtigen Kopfballsituationen von Kovnatski an den ersten Minuten geführt hätten, haben, hatte man jetzt nicht den Eindruck, dass da jetzt irgendwie eine Spielidee herrscht, die jetzt Heidenheim knacken würde. Ne? Außer, und das war ja schon der Punkt, den ich angedeutet hatte, eben diese linke Seite der Fortuna, da lief eben dann bei Seitenwechseln eben mal was. Und deshalb ist es vielleicht kein Zufall, dass dieses Tor so fällt, wie es gefallen ist. Und ja, das hat man halt vielleicht auf die 90 Minuten hingesehen dann einfach zu selten geschafft, auch weil Heidenheim sicherlich aufmerksam war und eine sehr gute Zweitligamannschaft ist. Ne?
Und vielleicht ja eben auch.
Ich möchte noch einmal dieses Tor im Rückblick auf die letzte Woche, auf unsere letzte Aufnahme feiern, weil wir uns da lange den Kopf zerbrochen haben, die Schwächen nach hinten durch die Stärken nach vorne aufgewogen werden bei Michael Kabownik und dann bereitet er das Tor so vor. Da muss man ja dann schon sagen, ja, war die richtige Entscheidung, ihn dort einzusetzen. Ich hatte ja letzte Woche lange nach dem Ersatz für Emma Ioa vorne gesucht, um Ioa nach hinten auf genau die Kabownik-Position nochmal zurückziehen zu können gegen Heidenheim. Dann hätte Emma Ioa auf Emma Ioa auflegen müssen. Schön, dass die beiden dann im Zusammenspiel für dieses Tor sich verantwortlich zeigen.
Ja. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich würde schon, glaube ich, Kabownik genug Aktien am 0-1 geben, dass ich sagen würde, letztendlich gleicht es sich mehr oder weniger aus.
Ja, ich sehe das anders. Also ich glaube, also bei dem 1-0 der Heidenheimer sind die Aktien, der Aktienanteil von Kabownik nicht so groß. Und bei dem 1-1 ist es schon höher. Ich bin da bei Tim.
Ja, so oder so, glaube ich, brauche ich auf jeden Fall immer Joa die nächsten Wochen keine so großen Sorgen machen, ob er in irgendwelchen Startelfen stehen wird, weil im Augenblick ist er eigentlich der beste Linksverteidiger, der beste linke Flügel und ja, die beste Option neben Kovnatski vorne drin. Ja,
also die Auflaufprämie kann er jetzt schon sicher in Sondertrikots investieren.
Mit sich selbst, mit dem eigenen Nachnamen hinten drauf natürlich.
Ja, ein Flock.
Ja, Jan, du hast schon angesprochen, dass es im Laufe des Spiels dann über die linke Seite ja irgendwann nicht mehr so gut lief. Hing das vielleicht auch damit zusammen, dass irgendwann Shinte Appelkamp nicht mehr auf dem Platz war, weil so viel, wie wir jetzt immer Ioa gelobt haben, weil er eben mit dem Ball sehr viel richtig macht, weil er gegen den Ball sehr viel richtig macht. Das, was er oft nicht am besten macht, ist die Positionierung und sind die Laufwege. Und das sind ja Sachen, die Shinte Appelkamp eigentlich vielleicht besser macht als fast jeder andere Fortuna auf dem Feld. Das fällt dann oft gar nicht so genau auf, dass er im Offensivspiel am richtigen Ort steht, dass er halt so kleine, tiefe Läufe einfach anbietet, die einfach so die Abwehrkette so ein kleines bisschen durcheinander wirbeln, ohne dass er überhaupt dann angespielt werden muss. Ja, hat das vielleicht damit zu tun, dass es eben dann diese Verlagerung irgendwie nicht mehr geben konnte? Und wie sehr hat der Ausfall in der 38. Minute die Fortuna im Spiel generell geschmerzt?
Ja, wir öffnen jetzt quasi die Analyse auch über diese, also in die zweite Halbzeit hinausgehend raus, ne? Also das würde ich jetzt auch noch gedanklich mit hineinnehmen, was ich jetzt sage. Ich finde es interessant, was du sagst, weil ich glaube, wenn du nur mich jetzt, also ich hätte gesagt, ich glaube, es schließt sich gar nicht aus, was du gesagt hast und was ich jetzt dazu beizutragen habe. Weil für mich war Ioa dann in der zweiten Halbzeit einer der wenigen Aktivposten. Das ist vielleicht der Begriff, den man dafür nennen kann, der halt in 1-gegen-1-Duelle gegangen ist und dadurch was kreiert hat. Weil nämlich aus der Struktur heraus, und da kommen wir ja vielleicht zu dem, was du eben genannt hast, eben nur noch wenig geklappt hat. Eine ganze Zeit lang in der zweiten Halbzeit. So ist meine Erinnerung an dieses Spiel jedenfalls. Wo man sagte, naja, es gibt jetzt nur noch ein paar wenige Fortunen, die halt etwas kreieren können. Nicht, weil sie in dem Moment richtig eingesetzt werden, sondern einfach, weil sie halt ins Laufduell gehen oder halt vielleicht auch was im 1-zu-1-Duell gut aussehen. Das war halt Ioa einer davon, wo ich denke, der hat halt irgendwie mal was gemacht. Das heißt aber nicht, dass dein Eindruck, den du hast, falsch wäre, sondern das heißt höchstens, dass quasi er musste dann quasi auch was kreieren im 1 gegen 1, weil aus der Struktur heraus wenig halt passiert ist. Eigentlich auf der Seite. Ja, also das, man musste quasi einen Heldenfußball spielen. Und die zweite Person, die man hier noch reinnehmen muss, der wieder ein sehr starkes Spiel gemacht hat und gezeigt hat, dass die Fortuna ihn eigentlich vom Spielertypen, von dem, was er kann, von der Qualität, die er hat, nicht ersetzen werden wird können, das ist David Kownacki, der nämlich der andere war, der halt Bälle von tief in der, nicht in der eigenen Hälfte, aber von tief geholt hat, der die versucht hat, in den Strafraum reinzutragen, der dann seine Mitspieler versucht hat, mit einzubinden und dann quasi in den Strafraum reinzusprinten, während halt eventuell dann die Flanke kommt und so weiter und so fort. Das sind so die beiden Figuren, die ich nach dem 1:1, vielleicht auch nach dem Wechsel von Appelkamp nochmal deutlicher machen würde, nämlich Ioa und Kownacki, was aber vielleicht eben, wie du sagst, Lou, auch ein Licht drauf wirft, was vielleicht eben auch nicht gut geklappt hat, nämlich dass man aus einer Struktur heraus irgendwie Heidenheim zu packen bekommt.
Aber das hat vielleicht auch, und genau deswegen schließt sich das ganz bestimmt nicht aus, vielleicht auch weniger an Ioa gelegen, als auch eben an Daniel Ginczek, der auf den Platz gekommen ist und der halt leider mal wieder überhaupt gar kein gutes Spiel gezeigt hat. Also er ist ja, glaube ich, generell nicht der Spieler, der jetzt in so einem typischen Ballbesitzspiel derjenige ist, der sich da anbietet, der in so ein Kombinationsspiel mit einbezogen wird, sondern eher der halt mal, den man halt entweder mal so ein bisschen steil schicken kann, wenn es halt eher auf direkt halt Brutalität quasi und nicht so sehr auf Geschwindigkeit ankommt. Aber vor allen Dingen ist er ja eigentlich jemand, der Bälle festmacht, der klatschen lässt und solcher Dinge halt irgendwie mehr. Und die Fortuna hat dann ja auch umgestellt, als er drin war, hat dann ein 4-3-3 gegen den Ball meistens gespielt, um das eben so ein bisschen zu kaschieren. Du hast es schon angesprochen, hat sich dann Kownacki ja einfach immer mal wieder ins Mittelfeld zurückfallen lassen und war irgendwie auch an allen Orten gleichzeitig. Aber das hat eben nicht dazu geführt, dass man es geschafft hat, Daniel Ginczek einzubinden und eine Sache, die eben auch überhaupt nicht gut in diesem Spiel funktioniert hat, die bei Fortuna in letzter Zeit häufig funktioniert hat, waren eben diese langen Bälle von Kastenmeier auf Kownacki und auf Ginczek an der Mittellinie. Auch das hat die Fortuna vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit immer häufiger dann versucht, als Ginczek dann auf dem Platz war, aber diese Bälle hat die Fortuna eben nicht behaupten können. Und das ist eigentlich schon relativ ärgerlich, weil man sogar, glaube ich, die Mehrzahl der Luftzweikämpfe letztendlich gewonnen hat in diesem Spiel, sagt zumindest die Statistik. Und wir haben jetzt gerade gesagt, dass die Fortuna in den ersten 20 Minuten da kaum welche von gewonnen hat. Danach haben wir gerade gesagt, hat sie nicht so viel gewonnen. Ich finde schon, dass man aber gemerkt hat, dass sie welche gewonnen hat, als Ginczek auf dem Platz war, weil die Größe von ihm im Gegensatz zu Appelkamp hat man schon gemerkt, aber vielleicht irgendwie nicht an den richtigen Stellen. Also ich merke, ich schwimme hier gerade so ein bisschen, aber
ich finde es interessant, dass wir uns auf diese Luftsachen so kaprizieren. Und es gibt eigentlich nur zwei Heidenheimer, die Kopfballduelle gespielt haben in diesem Spiel. Das eine ist halt Tim Kleindienst vorne und das andere ist halt Meinka, der zentrale defensive Innenverteidiger, der einfach alle anderen, also die anderen Seite der Kopfballduelle gespielt. Die anderen Heidenheimer haben gar nicht so viel Kopfball gespielt überhaupt. Und das verzerrt es vielleicht auch nochmal. Ja? Also die Fortuna gewinnt halt vielleicht Kopfballduelle in anderen Punkten, aber wenn es halt entscheidend wird, dann eben nicht. Ja, und vor allem dann nicht, wenn es halt quasi die, das stimmt auch so nicht in der Total, aber in wichtigen Phasen eben, dann hast du schon recht, würde ich sagen, wenn es halt quasi ein Mittel sein kann oder sein muss, weil es anders nicht funktioniert, funktioniert es nicht so gut. Ja, es war eben kein gutes Mittel, die langen Bälle oder hohe Bälle, um Heidenheim irgendwie in Bedrohung zu bringen. Und das ist ja das eine, wir reden jetzt sehr viel über die Offensive der Fortuna bei diesem Spiel, weil ja auch klar war, dass die Fortuna dieses Spiel gewinnen muss. Ja, das ist natürlich die Situation, in der die Fortuna sich selber hineingebracht hat durch die Leistungen in dieser Saison, dass es eben dieses Spiel gibt am 24. Spieltag, wo man quasi jetzt gewinnen muss, wo man eben Tore schießen muss, wo ein Unentschieden nicht reicht. Ja, wenn die Grundsituation ein bisschen anders gewesen wäre, wenn man nicht so viele Spiele verloren oder unentschieden gespielt hätte gegen richtig gute Gegner oder halt gegen mittelgute Gegner, dann hätte ja dieses 1-1 wäre ja auch in Ordnung gewesen. Ja, es wird dem Spiel ja auch gerecht und gerade die defensive Leistung der Fortuna ist ja eigentlich auch eine gute gewesen. Ja, man spielt halt gegen eine sehr gute Heidenheimer Mannschaft, die genau weiß, was sie tut, die halt Fehler hart bestraft. Und so viele Fehler hat die Fortuna nicht gemacht hintenrum. Das ist ja eigentlich darüber könnten wir ja auch reden, bringt nur nichts. Ja, wir können darüber reden, es hilft aber irgendwie nichts, weil das Ergebnis dieses Spiels eben ja nicht so entscheidend ist, wenn du halt ein Tor mehr schießen musst als der Gegner, um diese Saison irgendwie noch zumindest theoretisch theoretisch ist immer noch möglich, aber ihr wisst, was ich meine, gefühlt eben am Leben zu erhalten. Ja, und deswegen sind diese ganzen offensiven Schwächen, die Fortuna aufgezeigt hat, ja natürlich so offensichtlicher.
Ja. Aber also ich finde, wenn man so auf die Saison, du hast jetzt schon viel dazu gesagt, dass es jetzt irgendwie am 24. Spieltag schon zu so einer Partie kommt, wo man unter Siegzwang gebracht wurde von sich selbst, dadurch, dass man so viel verschenkt hat. Aber insgesamt lässt sich doch festhalten, dass die meisten Spiele, die eigentlich Fortuna nicht siegreich gestaltet hat, bis auf ganz wenige Ausnahmen in Paderborn, in Hamburg, enge Kisten waren. Oder man halt auch beim 1-1 oftmals jetzt gerade in dem Spiel, es kam ja dann noch die rote Karte, wo man dann im Prinzip die Brechstange rausholen muss, das nicht geschafft hat, so das Glück mal in seine Richtung zu zwingen. Und woran liegt denn das eigentlich? Also mich würde halt tatsächlich, weil ich das in der Zusammenfassung nicht so mitbekomme, interessieren, was nach der roten Karte, wenn wir soweit schon sind im Spiel, ob da eigentlich nochmal so ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist und man wirklich gemerkt hat, dass mit letzter Konsequenz jetzt probiert wurde, etwas zu erzwingen.
Also ja, ich würde sagen, also, wir sind noch nicht so weit, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Also ich habe jetzt keinen großen Punkt mehr, aber ich bin gerne bereit, noch einen mit dir zu diskutieren,
wenn du einen aufmachst. Ja, also ich finde schon, dass man die Zeit bis zur roten Karte auf jeden Fall so ein bisschen raffen kann. Das stimmt schon. Ich würde da eigentlich besonders die erste Viertelstunde in der zweiten Halbzeit noch so ein bisschen hervorheben, weil Fortuna mir da wirklich gut gefallen hat, weil das da schon danach aussah, als ob man sich halt irgendwie des Moments bewusst war. Da hat man einiges versucht, ohne halt hinten überhaupt irgendwas anzubieten. Also das stimmt wirklich, dass man in diesem Spiel wirklich eine sehr gute Leistung defensiv gezeigt hat. Trotzdem hat man es halt irgendwie dann wieder mal nicht geschafft, da wirklich was Zwingendes bei rauszuholen. Hat dann eben auch ein bisschen Glück in der 60. Minute, da der typische Kastenmeier des Tages nicht dazu führt, dass es ein Gegentor gibt. Da gibt es mal wieder einen von diesen haarsträubenden Fehlern, wo halt Kastenmeier ein bisschen unter Druck, aber auch nicht komplett unter Druck, einfach einem halben 25 Meter vom Tor komplett in die Füße spielt. Und da kann Fortuna wirklich dann von Glück sagen, dass da nichts draus resultiert, glaube ich, bis auf die gelbe Karte von Cello, oder?
Ja, also der ist halt da und muss halt das Foul nehmen und kriegt die fünfte gelbe Karte, weswegen er gegen Rostock fehlen wird.
Genau. Fortuna hatte auch schon mal ein bisschen Glück, finde ich, noch ganz kurz, irgendwie ein, zwei Minuten vor der Pause, da als einmal Kabownik völlig falsch positioniert spielt und wirklich Haaresbreite an einem verursachten Elfmeter vorbeischrappt.
Ja, weil er die Innenbahn anbietet, ne? Genau. Das habe ich mir auch nochmal aufnotiert. Also er bietet halt also ein wahnsinniges Stellungsspiel eigentlich. Da hat er einfach richtig Glück, dass der Heidenheimer das nicht nutzt. Das stimmt. Gleichzeitig könnte man halt auf das diverse Pech zu sprechen kommen, ob das wir jetzt nach der roten Karte vielleicht nochmal reden werden. Aber ich wollte dich jetzt auch nicht
Ja, ich noch einen Punkt würde ich gerne nennen, bis zur roten Karte. Das ist ja, glaube ich, irgendwie erst in der 77. oder 78. Minute. Die 10 Minuten davor sind für mich ganz klar die schlechtesten im ganzen Spiel. Also das es sind eigentlich vielleicht auch nur so 5 bis 7. Aber es gab eine Phase, wo man das Gefühl hatte, Fortuna hat gar kein Konzept mehr, hat ja gar keine Idee mehr. Das wird dann ganz kurz vor der roten Karte schon wieder so ein bisschen besser, aber da gab es wirklich so eine Phase, wo ich dachte, wow, die lassen das jetzt hier einfach komplett auslaufen. Ja. Und du hattest das Gefühl, die wissen nicht mehr, was sie tun sollen, die glauben nicht mehr dran. Dann wird es ja wirklich kurz so ein bisschen besser und dann kommt es eben auch schon zu diesem Platzverweis. Und das haben wir jetzt ja zum Glück auch alle gesehen. Du ja auch, Tim, am Fernseher. Also Jan und ich haben es im Stadion eben wegen der Fahnen, die wir da häufig im Gesicht haben, glaube ich, nicht so gut gesehen. Also verlassen uns da jetzt auch komplett auf die Fernsehbilder. Und da bin ich gespannt, was wir da jetzt für eine Meinung haben. Gehst du denn damit d'accord, dass das eine rote Karte ist, Tim? Oder beziehungsweise kann man überhaupt nicht damit d'accord gehen, weil das ja wahrscheinlich einfach komplett diese bürokratischen DFB-Statuten sind?
Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde es auch, es ist auf den Zusammenschnitten, die ich gesehen habe, nicht hundertprozentig zu erkennen, ob es eine rote Karte ist.
Ja, ich finde schon, dass es eine rote Karte ist, weil er halt die Intention hat, den Gegner zu treffen, obwohl der Ball weg ist.
Ja.
Und ihn dann auch trifft. Deswegen, es ist halt kein Riesending. So, es ist jetzt, also wenn da Tätlichkeit in Klammern hintersteht, denkt man sich, ho. Ja, Frage für die Staatsanwaltschaft, ne? Das jetzt nicht. Aber in dem Moment, sie weiß ja, dass Hoffmann, dass der Ball weg ist, Hoffmann hat ihn genervt und er will Hoffmanns Körper treffen und das tut er halt und dann ist es halt rot.
Ja, ist glaube ich, ja, wahrscheinlich die richtige Sichtweise dazu, aber irgendwie so richtig befriedigt gehe ich irgendwie mit dieser roten Karte irgendwie nicht vom Platz.
Ja, es ist halt also, jetzt nicht die spektakuläre.
Genau, es ist halt nicht spektakulär und man muss ja auch sagen, wenn er das halt irgendwie noch ein bisschen weniger intensiv ausführt, so, also auch da kommst du dann ja irgendwann in so einen Graubereich rein, wo du sagst, wenn du irgendwann nur so in Richtung deines Gegners halt irgendwie zuckst und quasi diese Tätigkeit nur noch andeutest und den dabei so leicht streifst, ist es irgendwann halt kein Rot mehr. Und da gibt es auch irgendwann kein Schwarz oder Weiß. Da sind wir noch nicht. Ja, aber eben, trotzdem ist es halt irgendwie so, dass man da auch wieder, dass ich, ja.
Das nee, das ist da, also finde ich jetzt nicht. Also man kann, also ich bin ja bei jeder, die Regeln sind merkwürdig und der Wahr ist scheiße und keine Ahnung was, aber es ist halt eben genau das. Es ist halt keine Brutalität dabei, die das vielleicht ein bisschen spektakulärer machen würde, aber ich finde, das ist schon okay.
Es ist das, was man, glaube ich, eine vertretbare Entscheidung nennt.
Ja, absolut. Ja. Und du hast es auch schon gesagt, Lou, diese rote Karte ist halt die Lifeline für die Saison, kann man sagen. Und so bitter es ist, weil der Eindruck, den du vorher geschildert hast, den kann ich jetzt quasi mit der wieder aufgefrischten Erinnerung, was schwierig ist, weil eventuell ich mir einfach deine Erinnerung übernehmen, weil es war schon nicht so deutlich. Also die Minuten davor sind halt natürlich die Konsequenz dessen, dass man eventuell nicht weiß, wie man halt ein Tor schießen soll, dass es eben nicht den Plan gibt, der funktioniert und dann gibt es keinen Plan B, ja, was auch Fragen fürs Trainerteam aufwirft und so weiter und so fort. Aber mit dieser roten Karte, da geht natürlich auch nochmal ein Ruck. Man hat es auch bei den Zuschauern gemerkt, dass man da denkt, jetzt geht hier noch was. Es gibt nochmal einen Wechsel. Hennings kommt für Sobotka, Tanaka für Ioa. Das habe ich nicht so ganz verstanden, weil ich ja Ioa eben als Aktivposten irgendwie wahrgenommen hatte. Ich muss dann aber sagen, im weiteren Verlauf wurde es schon klarer, warum das so passiert ist, weil nämlich die 1 gegen 1 Läufe von Ioa brauchte man in dieser Situation tendenziell nicht mehr, weil man ja wissen würde, dass jetzt eher Handball gespielt werden würde. Ja, also dass eher darum geht, da muss Rufen Hennings nicht mehr in Sprintduelle gehen, ja, sondern der muss halt da sein, zum Beispiel. Der Punkt, den man aber stark machen kann bei diesem Wechsel, ist nicht Rufen Hennings quasi für Ioa, In der Offensive, ja, der hat dann ja auch die Position so mehr oder weniger übernommen, sondern eher Tanaka für Sobotka, weil Tanaka hat in der 85. halt diese Riesenchance, oder in der 84. Der hat aber in den gesamten 10, 15 Minuten, die er vielleicht mit Nachspielzeit noch gespielt hat, noch 2 Pässe gespielt. 2. Das ist nichts für einen zentralen Mittelfeldspieler, der er dann war. Und das zeigt vielleicht auch so ein bisschen, was da für ein Fußball dann gespielt worden ist. Man könnte ja sich überlegen, Tanaka könnte ja einer sein, der auf dem engen Raum mal aufdrehen kann, der irgendwie, ne, den Ball bekommt und den reinspielt in den 16er, aber das war er nicht. Der hat keine Rolle gespielt eigentlich, bis auf die eine Aktion, die man dann in den Highlights sieht.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mein Eindruck von Tanaka irgendwie ein anderer war. Also ich fand schon, dass das ein total vertretbarer Wechsel war, dass man eben auch vor allen Dingen Sobotka nicht mehr zum Räume zulaufen gebraucht hat.
Ja, der Wechsel schon, aber er hat nicht funktioniert. Ne?
Fand ich aber eigentlich schon. Also ich meine, die Fortuna kommt ja eben schon noch zu ein paar Chancen und dass die Heidenheimer sich dann halt ganz hinten tief reinstellen und dass du dann eben nicht mehr, dass du dann halt irgendwie dann nicht mehr vielleicht in engen Räumen irgendwie richtig gut aufdrehen kannst, weil so richtig ist ja dann, weiß ich nicht, ist Tanaka wirklich dieser Spieler? Der ist doch eigentlich eher so ein Verbindungsspieler, der halt den Ball irgendwie am Laufen hält. Und das hat man ja irgendwie gar nicht so unbedingt gebraucht, sondern man brauchte ja eigentlich eher Jorrit Hendricks, der halt die Verlagerung spielt und der die Zweikämpfe gewinnt.
Genau.
Und war halt eben eher derjenige, der halt ständig diese Nadelläufe halt irgendwie angeboten hat, um halt irgendwie die erste von zwei Ketten so ein bisschen durcheinander zu bringen.
Okay, dann habe ich das mit dem Aufdrehen falsch, das stimmt, ja. Wie viele Ballkontakte hatte er?
Kann ich dir jetzt, also
3.
Okay, wow.
Da weiß ich nicht, ob dieses wenig. Ding in der 84. Minute halt dazu passt, wo er vielleicht einen Ballkontakt hatte. Ja, also das ist halt, ja, ich gebe mir auch gar nicht darum zu sagen, auf Ao Tanaka zu zeigen. Ja, und du hast halt vollkommen recht mit dem Einwurf, dass er vielleicht mit dem, was ich beschrieben habe, eigentlich nicht die entscheidende Person ist, sondern das war Jorrit Hendricks und der hat das ja auch gemacht. Jorrit Hendricks hat das gemacht in der Situation. Aber es zeigt doch, dass man da einen Wechsel vornimmt, der aber entweder verpufft, weil die Spieler das nicht umsetzen oder weil es einfach keine Option mit ihm gibt, weil es keinen Plan gibt, in den er eingebunden sein könnte.
Ist das nicht der absolute Casus Knactus quasi an der ganzen Geschichte? Dass es eben in diesem Augenblick keinen Automatismus gibt, wie die Fortuna gegen einen tiefstehenden Gegner agiert, weil es einfach da die Automatismen nicht gibt. Und das ist eben, und ich glaube, da kommen wir nämlich dann auch sehr, sehr schnell genau zu dem Punkt, warum Heidenheim halt eben die paar Punkte vor der Fortuna steht und so gut damit leben kann, da unentschieden zu spielen, weil bei Heidenheim ist es halt genau umgekehrt. Heidenheim ist nur Abläufe. Heidenheim ist nur Automatismen. Die sind nichts anderes. So, die haben noch ein bisschen individuelle Klasse. Natürlich haben sie die. Aber das sind vor allen Dingen halt einfach Spieler, die so unglaublich selbstgewiss sind, dass sie halt genau wissen, was sie tun müssen, wer wann an welchem Ort ist, wer wann wohin läuft, wer wann wie wo agieren wird, dass sie halt einfach diese fehlende individuelle Klasse halt einfach wettmachen können oder deswegen die Fortuna einfach an diesem Tag nicht bedeutend besser ist als die Heidenheimer und eben kein ganzes Tor besser. Und das sieht man dann eben auch im Ergebnis und das sieht man eben dann auch daran, wie das Spiel läuft.
Genau, das ist schön, dass du das so sagst. Dafür steht Ao Tanaka, ne? Nicht für sich selber, sondern halt für ein größeres Problem. Ja, Entschuldigung, Tim.
Aber wenn man jetzt böse wäre, dann könnte man ja auch sagen, da deutet ja ziemlich viel darauf hin, dass das Trainerteam über die individuelle Klasse der Spieler, die nun mal da ist, das nicht hingekriegt hat.
Da würde ich halt komplett zustimmen. Die Frage ist natürlich auch immer, ja, wie natürlich wird man es, glaube ich, mit einem FC Heidenheim, wo der Trainer seit, weiß ich nicht, knapp 20 Jahren da ist, sehr schwer irgendwie aufnehmen können. Die haben halt nun mal ein sehr, sehr eigenes Konzept, aber ich finde schon, dass man von Fortuna Düsseldorf erwarten kann, dass man mehr Abläufe hat, als man das im Augenblick hat, und dass man mehr Automatismen hat.
Das glaube ich auch. Und gleichzeitig, was ich am Anfang gesagt habe, ja, dieses Ergebnis und das, ne, bestimmt natürlich auch die Art und Weise, wie wir darüber reden. Es wurde eben nach der roten Karte oder nach dem Wechsel irgendwie 14, 15 Minuten Fußball gespielt, bei dem kein Tor gefallen ist. Es hätte aber auch ein Spiel sein können, wo noch 4 Minuten lang Fußball gespielt wird und dann ein 2:1 fällt, nämlich durch Aaron Tanaka. Da gab es mal eine Minute, wo nämlich die Heidenheimer, das gehört ja auch dazu, ja. Es ist natürlich auch wirklich schwierig, dann halt, wenn klar ist, okay, wir müssen jetzt hier nur noch 10 Minuten, 15 Minuten überstehen, einen Gegner auseinanderzuspielen, der halt einfach gut organisiert ist, der sich hinten reinstellen kann mit 10 Leuten dann und dann halt einfach sagt, ja, kommt ihr mal, wir können mit dem 1:1 leben, ihr müsst das Spiel hier gewinnen. Das ist natürlich auch schwierig und daran wären auch andere Mannschaften gescheitert. Nicht nur in der zweiten Liga, sondern auch in der ersten Bundesliga. Das gehört sicherlich auch dazu. Aber in dieser Minute, in der 84. Minute, gibt es eben die Möglichkeit, ja, dass es Platz gibt für Felix Klaus, der eine herausragende Hereingabe auf Ao Tanaka spielt, der eigentlich nur noch da stehen muss, wo er steht, wenn der Ball nicht ein Stück weit, so sehe ich das in der Wiederholung, im Stadion habe ich es nicht gesehen wegen Fahren, ein Stück weit noch abgefälscht wird. Und das bringt Ao Tanaka aus dem Rhythmus oder so, und dann ist es trotzdem noch aber witzig, wie das kein Tor sein kann, ja, aber es erklärt es vielleicht ein bisschen besser, dass es kein Tor sein kann, und das wäre ja eigentlich auch der Moment gewesen. All diese Dinge, diese fehlenden Automatismen wurden danach ja auch erst offengelegt, weil es nicht 2:1 stand zu diesem Zeitpunkt. Also es ist keine Feststellung, die wir getroffen haben, die jetzt einfach nur, weil wir nicht gewonnen haben, da steht, sondern die ist schon korrekt, aber sie wäre natürlich nicht so gefallen, wenn das Tor gefallen wäre in der 84. Minute. Und in der 84. Minute ist aber eher die Ausnahme von dem, was dann passiert ist eigentlich nach der roten Karte und nach dem Wechsel in der 80. Minute, als die Regel. Ja, weil viele Abschlusssituationen hat die Fortuna eben nicht mehr.
Nee, es gibt wirklich sonst neben halt dieser Chance von Ao Tanaka, wo ich dich ja auch schon gefragt habe auf dem Rückweg, ob das irgendwie einen Expected Goal Wert von über 1 hatte, 1,14 oder so, weil es einfach unfassbar war, wie man halt ja, direkt auf der Linie stehen kann eigentlich, den Ball trifft und der aber nicht über die Linie geht. Es gibt sonst eigentlich nur noch diese eine Chance von Hennings, wo auch die Heidenheimer einmal kurz schlafen,
das stimmt,
checkt. Super schnell reagiert, einen Einwurf von der Eckfahne ausführt und Ruven Hennings dann aus ja, sehr spitzem Winkel, aber eben auch sehr, sehr nah zum Tor eine seiner Bomben mit der linken Klebe abfeuert, die dann aber eben leider knapp vorbeigeht und zu mehr kommt es dann halt eben wirklich nicht mehr in dem Spiel und die Heidenheimer kriegen es verteidigt.
Ja, in der Situation wurde ich ja zurechtgewiesen im Block, weil ich ja über den Pass geschimpft hatte auf Ginczek, den Hennings auf Ginczek spielt. Der halt für mich halt einfach kein guter Pass war. Der geht halt nach außen und es passiert eben nur etwas, und du sagst es, du, weil in dieser Sekunde quasi Heidenheim pennt. Natürlich kann man sagen, man muss im eigenen Spiel auch Fehler des Gegners mitantizipieren, aber eigentlich war das ja auch eine Situation, die nicht aus einer sinnvollen Struktur heraus passiert ist, sondern aus einem einzigen Moment, wo halt Heidenheim mal für eine Sekunde nicht gut organisiert war. Vielleicht lag es daran, dass die Fortuna diesen Pass, weiß ich aber nicht, sondern eher daran, dass halt Ginczek den Einwurf rausholt, das macht er clever und dann halt schnell reagiert. Das ist natürlich auch eine Leistung an sich und das ist ein Fehler von Heidenheim, aber ne, das ist ein Einzelfall. Gut, auch hier Müßig hätte auch ein Tor sein können, blablabla. Ne? Gestorben bin ich aber eigentlich und gestorben war für mich die Saison in der 93. Minute, als Jordi De Weijs meinte halt, ich ziehe mal ab aus 30 Metern. Da war einfach irgendwas vorbei. Ja, dafür, in dem Moment war für mich die Saison eigentlich rum. Ja. Aber gut.
Ja, das war sie dann ja kurze Zeit später mehr oder weniger auch wirklich, weil ich glaube, da jetzt wirklich nochmal dran zu kommen, ist wirklich schwierig. Es wirkte halt auch so wenn man auf den Platz geschaut hat, die Heidenhainer waren ziemlich glücklich, haben sich da ziemlich gefeiert, dass sie das über die Zeit gebracht haben. Und ich glaube, fast alle der 11 Düsseldorfer Spieler sind halt erstmal jeweils in sich zusammengesackt und mal alleine liegen geblieben für einen Moment. Und ich denke, mit diesem Bild können wir es eigentlich auch fast schon gut sein lassen, aber ich würde eigentlich gerne noch ein oder zwei Statistiken gerne nennen, weil die ja vielleicht irgendwie ganz gut dieses Spiel beschreiben, aber was wir ja eben auch so ein bisschen heute versucht haben, über dieses Spiel auch so ein bisschen die Distanz zu beschreiben, die Fortuna eben zu den Heidenheimern hat, auch wenn sie in diesem Spiel eigentlich ein kleines bisschen besser war. Das sieht man zum Beispiel, finde ich, daran, und das beschreibt auch dieses Neutralisieren in diesem Spiel ganz gut, dass das Eckenverhältnis am Ende 3-1 für Fortuna war. Also das spricht, glaube ich, Bände über die Gefährlichkeit beider Mannschaften. Und das Fortuna da wirklich eine Idee gefährlicher war, aber eben auch nicht besonders. Dann sieht man, finde ich, dass die Fortuna aber durchaus dieses Spiel komplett als das angenommen hat, was es zu werden drohte. Wir hatten letzte Woche, glaube ich, gehört, dass die Heidenheimer im Schnitt 7 Kilometer pro Spiel mehr laufen als die Düsseldorfer. In dem Spiel haben die Düsseldorfer, genau wie die Heidenheimer, knapp 125 Kilometer absolviert. Und genau das war das, was gefragt war. Genau das, glaube ich, wollten wir irgendwie auch als Fans alle sehen. Also ich glaube, wenn in so einem Spiel die Heidenheimer in so einem wichtigen Spiel jetzt auch die 7 Kilometer mehr gelaufen wären, hätte es, glaube ich, andere Fragen gegeben. Ich glaube,
Aber die Diskussion gibt es doch ja aktuell, die läuft doch.
Aber Heidenheim.
Ich rede ja jetzt auch über dieses Spiel.
Ja, aber Heidenheim hat auch nur 15 Minuten weniger gerannt. Also da sind ja dann nur noch 10 gerannt, ne?
Ja. Ich finde diese Diskussion auch bei dem Spiel und gerade nach der roten Karte ist doch einfach eine Einstellungsdiskussion, die auch geführt wird. Darüber, sehe ich das also so
ich,
falsch?
Ich wollte jetzt eigentlich eher gar nicht unbedingt auf dieses Spiel halt mit dieser Einstellung, sondern ist denn nicht, also um mal wieder eher auf die ganze Saison zu schauen, ist denn nicht eigentlich das Problem, dass die Fortuna so eine Laufleistung halt in einem Spiel dann mal abreißt und nicht halt einfach jedes Wochenende, weil das ist doch am Ende darauf es ankommt. Und Heidenheim hat wirklich halt einfach, ja, diese Gier, die halt einfach die Heidenheimer haben die Düsseldorfer halt dann vielleicht mal in einem Spiel, weil es halt richtig wichtig ist, aber halt eben nicht in jedem.
Also ich glaube, an Laufleistung würde ich sowas nicht immer festmachen, aber vielleicht dieses, ja, die Intensität, ja, und das ist vielleicht eher der Faktor, da kann man, ja, es muss ja an irgendwas liegen, ne? Und es liegt an gewissen Dingen, die wir über die Saison geredet haben. Es liegt am Kader und so. Und das ist sicherlich ein Faktor.
Aber das ist ja auch das, was ich andeuten wollte. Also dieses Erzwingen, dieses in so knappen Spielen auch mal nicht zu sagen, ach ja, das gleicht sich schon über die Saison aus, sondern es waren halt sehr viele knappe Spiele und es waren in dieser Liga sehr viele knappe Spiele. Aber gerade für die Fortuna, also so richtig hohe Ergebnisse in eine Richtung hat man selten gesehen. Und ja, dieses 2-1 dann mit dieser Intensität, mit dem letzten Quäntchen zu erzwingen, das hat auch in anderen Spielen schon gefehlt.
Ja. Und eine kleine Statistik hätte ich noch dazu, was vielleicht so ein bisschen unterstreicht oder unterstreichen könnte. Wie gut es einfach bei den Heidenheimern mit den Automatismen klappt. Ich finde ganz interessant, dass die Düsseldorfer mehr geflankt haben als die Heidenheimer. Allerdings sind bei den Heidenheimern über ein Drittel, also sind bei den Heimern ein Drittel der Flanken angekommen, bei den Düsseldorfern gerade mal 10%. So, also das heißt, mehr als dreimal mehr Flanken haben die Heidenheimer anbringen können. Und ähnliche Zahlen sieht man bei den Dribblings. Fortuna hat es ist mehr als doppelt so häufig ins Dribbling gegangen wie die Heidenheimer.
Ja, Heidenheimer,
genau. Die Heidenheimer haben allerdings mehr als die Hälfte, also haben 60% ihrer Dribblings gewinnen können, Fortuna nur 35%. So, also das sieht man auch. Das kann natürlich irgendwie alles einfach mal Zufall sein, das kann die individuelle Klasse sein. Eigentlich müsste die individuelle Klasse bei eigentlich fast den allermeisten Duellen auf dem Platz immer eher in die Richtung der Düsseldorfer schlagen. Was mich so ein bisschen in die Richtung bringt, anzunehmen, entweder kriegen es die Heidenheimer hin, genau in den Situationen, also sich genau in die Situation zu bringen, die sie haben wollen, oder sie schaffen es halt eben, solche Aktionen wie Dribblings, Flanken und so weiter mit einer absoluten Überzeugung auszuführen, weil sie einfach genau wissen, an welchem Punkt sie gerade was genau machen wollen und wo der Mitspieler hinläuft und so weiter.
Also die Beschissenheit einer Fortuna-Flanke in dieser Saison, die haben wir heute häufig genug diskutiert. Das ist halt zum Teil vogelwild, was da, also nicht nur gegen heute, also insgesamt in dieser Saison an Flanken geschlagen worden ist. Das steht halt sicherlich für ein größeres Problem. Das glaube ich auch.
Heidenheim ist auch tatsächlich eine Mannschaft, die fast immer mit einer ähnlichen Startelf spielt. Das ist natürlich auch ein Punkt mit Automatismen, die einfach dann da sein können, weil man halt weiß, mit welcher Startelf man agiert und die sich dann auch nicht rausspielen oder durch Verletzungen rausgeworfen werden.
Ja, das sind ja alles so Themen, die eigentlich eher für einen Saisonrückblick, ich meine, das könnte ja auch ein Saisonrückblick sein, aber richtig werden, ja. Es hätte eine gute Saison werden können, sie ist es nicht geworden. Und dafür gibt es Gründe, die vorher von vornherein schon absehbar waren, zum Teil, aber die auch innerhalb der Saison nochmal eine eigene Dynamik bekommen haben. Ich glaube, ich würde jetzt auch sagen, diese Diskussion, das Heidenheim-Spiel hat sicherlich einen Reiz, das als Anlass zu nehmen, um das große Ganze aufzumachen, aber vielleicht machen wir das tatsächlich dann bei gegebener Stunde.
Es wird noch das ein oder andere Spiel geben, das uns die Möglichkeit bietet, das große Ganze aufzureißen, da bin ich mir sicher.
Wir können ja die nächsten Wochen nichts anderes machen. Ja, also, weil die Bedeutung der Spiele ja nicht größer wird.
Ja, das ist mit Sicherheit zu befürchten. Deswegen, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir jetzt nicht noch tiefer reingehen, was wir jetzt mit diesem 1:1 machen, sondern vielleicht dann doch beginnen, in die nahe Zukunft zu schauen. Und das wäre dann ja letztendlich der kommende Sonntag. Oder was denkt ihr?
Ja, es gibt noch 30 Punkte zu verteilen.
Das ist richtig.
Ja, und das ist gut, dass du das nochmal erwähnst, Tim. Weil wir waren natürlich jetzt schon auch teilweise sehr, ja, vielleicht gar nicht so negativ, aber doch vor allen Dingen schon niedergeschlagen, würde ich sagen. Also zu Recht niedergeschlagen, und ich glaube, das geht ja wahrscheinlich auch kaum jemanden anders, der uns hier zuhört. Aber es gibt eben noch 30 Punkte zu verteilen, und man sollte auf jeden Fall noch schauen, dass man möglichst viele von diesen Punkten holt, alleine um sich am Ende nicht vorwerfen zu müssen, falls doch noch zu einem epochalen HSV-esken Niedergang eines der drei Vereine über der Fortuna kommt, sollte man auf jeden Fall da sein. Wenn es nur darum geht, dass man vielleicht dann doch nochmal das ein oder andere halb relevante Spiel halt irgendwie spielen kann. Und deswegen sollte man die ersten 3 Punkte von den noch zu 30 holenden direkt am Sonntag einfahren. Und die Möglichkeit bietet sich eben im Ostseestadion bei der Hansa. Zunächst mal wird man sich wohl fragen müssen, wie man den ein oder anderen Spieler ersetzen wird. Marcel Sobotka wird auf jeden Fall ausfallen. Auswärtsspiele ohne Marcel Sobotka, wie hoch ist da so die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit der Fortuna in den letzten Jahren? Ich glaube, nicht allzu hoch. Dann könnte Appelkamp ausfallen. Ich glaube, auch bei Christoph Klare ist es noch nicht komplett bestätigt, dass er nichts Schwereres davon getragen hat. Er ist ja, glaube ich, in der Nachspielzeit relativ böse auf dem Rücken aufgekommen. Auch da wird man jetzt, glaube ich, die Tage noch schauen müssen, was da im Endeffekt bei rauskommt. Ich glaube, wir wünschen uns auch alle, dass Jonas Niemetz wieder fit ist. Der hat auch mit dem, was er von der Bank bringen kann, extrem gefehlt am Samstag. Aber ja, das hilft halt alles nichts. Man muss sich halt auf den Gegner konzentrieren. Und die haben auf jeden Fall ihre eigenen Probleme. Rostock steht im Augenblick auf Platz 14 und damit mitten im Abstiegskampf. Man kämpft vor allen Dingen mit dem Tore-Schießen. Die Offensive der Rostocker ist die schwächste der ganzen Liga. Allerdings hat man dafür auch die beste Defensive in der ganzen unteren Tabellenhälfte. Das könnte natürlich noch ein großes Fund werden im Abstiegskampf. Das heißt also, was die Fortuna erwartet, ist Fußball, in dem sehr wenige Tore fallen.
Ja.
Und sich vor allen Dingen halt bestätigt hat, seit man den neuen Trainer hat. Also seit der neue Trainer da ist, das sind 9 Spiele, sind noch nie mehr als 2 Tore in einem Spiel gefallen. Und und der hat es eben auch nicht geschafft, die Heimschwäche abzustellen. Rostock ist das schwächste Heimteam der Liga, hat da erst 10 Punkte geholt und das ist auf jeden Fall eine der wenigen positiven Nachrichten, glaube ich, die wir hier am Ende aus dieser Sendung mitnehmen können. Ja, ich habe den Trainer gerade kurz angerissen. Das ist Patrick Glöckner. Der hat Anfang November Jens Hertel abgelöst, der, glaube ich, fast 4 Jahre bei den Rostockern war. Also hat man wirklich quasi mitten in der englischen Woche vor den letzten beiden Spielen, vor der Pause für die WM in Katar, hat man noch den Trainer entlassen. Und es ist damals auf relativ viel Unverständnis gestoßen, zum Teil im Umfeld, vor allen Dingen aber, ich glaube in der überregionalen Presse, weil die Rostocker damals eigentlich, so sah man es von außen und dem würde ich eigentlich zustimmen, ganz gut dastanden. Man stand auf Platz 12, hatte eigentlich ordentlich gepunktet, hatte damals einen Punkteschnitt von 1,13. Und man kann glaube ich sagen, dass dieser Trainerwechsel komplett in die Hose gegangen ist, weil jetzt steht man auf Platz 14 und hat unter dem neuen Trainer nur einen 0,9er Punkteschnitt. Und wie schon erwähnt, seitdem noch größere Probleme mit dem Tore-Schießen als noch zuvor. Das Interessante ist, dass Glöckner damals eigentlich angetreten ist, um endlich mehr Offensive in die Rostocker zu implementieren, um offensiver zu spielen, um interessanter zu spielen. Und es wurde auch relativ deutlich gemacht, als man Jens Hertel damals entlassen hat, dass man eben nicht mehr so defensiv spielen will, dass man aber eben auch eigentlich als Hansa Rostock andere Ambitionen hat, was ich relativ interessant finde. Man im letzten Jahr ist aufgestiegen, hat man letztes Jahr ja wirklich eine gute erste Saison gespielt, hat den Kader dann auch ganz gut verstärkt, aber mehr als jetzt Mittelfeld beziehungsweise unteres Mittelfeld, glaube ich, haben die wenigsten in Rostock zugetraut. Das sah man intern anders, hat also diesen Trainerwechsel vorgenommen und seitdem läuft es eigentlich sogar noch schlechter. Man hat in diesem Jahr schon 5 Spiele verloren, sogar in 2023. Ist also wirklich nicht besonders gut drauf. Das Lieblingssystem von Glöckner ist ein ganz schnödes 4-2-3-1, aber gegen starke Gegner, also gegen St. Pauli, die ja im Augenblick wirklich alles besiegen, was sich ihnen in den Weg stellt, und gegen die obersten 2-3 Teams hat Glöckner jetzt eigentlich immer eine Fünferkette spielen lassen. Generell setzt er darauf, ganz im Gegenteil zu dem, was er angekündigt hatte, als er angefangen hat, dass man sehr tief steht, dass man kontert und eben auf Standard setzt. Also wirklich das absolute 1x1 von Kellerkinderteams. Wie schon angekündigt, es hakt wirklich extrem mit dem Tore-Schießen. Das sieht man daran, dass man erst insgesamt 3 Stürmer-Tore geschossen hat. Keiner der Stürmer hat mehr als 1. Und ganz symptomatisch kann man da, glaube ich, besonders nochmal John Verhoek herausnehmen. Der hat letztes Jahr 17 Tore gemacht. Da konnte man schon ein bisschen ahnen, dass der schon damals leicht in die Jahre gekommene Holländer vielleicht eine Career Season, wie man das nennt, spielte. Also wirklich eine besonders herausragende Saison. Und so ist es eben auch dieses Jahr, wie gesagt, erst einmal getroffen. Und wenn die Rostocker sich nicht immer wieder auf Kai Prüger verlassen könnten, einen Flügelspieler, den ich hier nochmal herausstellen würde, der dann sähe es, glaube ich, noch viel, viel bitterer aus. Der ist mit Abstand der torgefährlichste Spieler, aber eben auch der Spieler, der bisher die besten Leistungen dieser Saison zeigt. Sehr interessant, finde ich, den zu beobachten. Also man sieht, warum der erst mit 27 aus der Regionalliga in höherklassige Ligen geholt wurde. Allerdings hat den Paderborn damals direkt in die Bundesliga geholt, mit 27 aus der Regionalliga, wie gesagt. Man sieht, dass er halt einfach viele Dinge nicht auf Zweitliganiveau macht, aber er hat eben ein paar Dinge, die macht er überdurchschnittlich gut, und dazu gehört der Abschluss auch aus großer Distanz. Also der ist wirklich in der Lage, auch aus 25 Metern komplett ansatzlos in die Ecke zu treffen. Und der hat eben auch ganz, ganz viel Geschwindigkeit. Da muss man richtig aufpassen. Wenn der geschickt wird von der Mittellinie, dann muss die Fortuna hellwach sein, um den wieder einzufangen und zu verteidigen. Und und man muss eben auch immer wieder schauen, dass, wenn der in Abschlusssituationen kommt, wenn es halt eben noch weit außerhalb des Strafraums ist, dass man sofort rausrückt, einfach weil er da so gefährlich ist. Was denkt ihr, wie Tune die Fortuna letztendlich auf den Platz schicken wird? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass vielleicht auch Appelkamp fehlen wird, ist der logische Ersatz für Cello und für Appelkamp auf jeden Fall, dass man den ja doch relativ formschwachen Tanaka aufstellt. Und wen denn eigentlich?
Ja, wenn man für Sobotka jetzt bringen kann, also ich würde tatsächlich Ao Tanaka bringen, weil mir jetzt kein kreativer anderer Move einfällt.
Dito. Und der muss was beweisen. Das ist ja. Genau. So ein guter psychologischer Move. Ich bin ehrlicherweise, ich merke, dass die Nachwehe des Samstagabendspiels ist auch, dass ich gar keine Energie habe, über diesen Sonntag nachzudenken in Rostock. Also ich fand das total gut, was du da gesagt hast, Lu, und irgendwie, glaube ich, hast du die wichtigen Punkte, für die Rostock eben gefährlich sein kann, auf die man achten muss, herausgearbeitet. Aber ich glaube halt, dass man halt wenig Alternativen hat. Ja, man wird halt wahrscheinlich Ioa auf links einsetzen, wie er das halt schon gemacht hat, nachdem Appelkamp raus war. Interessanter ist, ob man dann halt eben auf eben jenen Daniel Ginczek zurückgreifen möchte oder ob sich da eben eine andere Alternative anbietet. Also ob man Rufen Hennings dann neben Kownacki stellt und sich sagt, okay, wir werden wahrscheinlich sehr viel Ballbesitz haben und dann müssen wir nicht so viele Offensivsprints machen, dann ist das auch schon in Ordnung. Ja, das ist, glaube ich, dann eher die Folge des Ausfalls von Appelkamp, wenn er denn ausfallen sollte. Bei Clara, ja, dann kommen wir bei Jordi De Weis aus, dann wird es auch interessant, ne?
Also ich bin ja tatsächlich, was Lou vor der Partie jetzt nochmal betont hat, auch der Meinung, dass man auf gar keinen Fall am Ende der Saison dastehen sollte und sagen sollte, ja, dieser Schock von Heidenheim saß uns noch schwer in den Knochen und hätten wir mal in Rostock besser gespielt, dann hätten wir da gewonnen und nicht unentschieden gespielt. Also sehr wichtig wird es auch sein, halt diese Woche, glaube ich, diese Mannschaft nochmal darauf zu fokussieren, worum es jetzt noch gehen kann. Und vielleicht wird das halt auch ausschlaggebend für die Aufstellung sein. Also mit Sicherheit werden viele Gespräche geführt werden müssen diese Woche, weil so geknickt, wie das gesamte Umfeld ist und die Saison jetzt abschreibt, wir ja inklusive, so wichtig ist es trotzdem einfach, weiter Punkte zu sammeln. So.
Ja, auch für die für das Zeugnis für Daniel Thune, ne, dem der eben zeigen muss jetzt auch, dass er es schafft, trotz dieser Umstände die Mannschaft halt einzustellen, zu motivieren und halt in Rostock zu gewinnen.
Ja, Sehe ich auch so. Und letztendlich ist dann da, glaube ich, auch das Personal gar nicht so entscheidend. Also da gibt es ja schon noch einige Optionen, ob das jetzt ein Peterson ist, der mal wieder 90 Minuten irgendwie nur auf der Bank gesessen hat. Oder ja, vielleicht ist ja wirklich auch ein Jonas Niemetz wieder fit. So, auch der wäre ja dann Kandidat für die Startelf. Ja, werden wir, glaube ich, dann alles nächste Woche sehen. Und ja, wir werden dann hoffentlich relativ bald danach, vielleicht wird es aber noch ein bisschen dauern, noch irgendwie ein, zwei Tage länger als normal, werden wir mal schauen, weil wir dann eben auch ein bisschen länger in der Länderspielpause ja, glaube ich, auch Zeit haben und eben vielleicht da schon auch mal ein bisschen vorausgucken wollen. Werden wir alles besprechen. Vielleicht ist ja dann auch der Moritz mal wieder dabei. Wir versuchen es auf jeden Fall, können es aber nicht versprechen. Wir versprechen aber, ja, dass es auf jeden Fall wieder eine Folge geben wird von uns nächste Woche. Macht's gut bis dahin und bis bald.
Ciao, ciao.
Tschüss.